Die FDP hat bei den drei Landtagswahlen im Osten desaströse Ergebnisse eingefahren. Woran das liegt und ob es der FDP wirklich helfen würde, die Ampel platzen zu lassen, wir schauen es uns mal an. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns mal um die FDP. Die ist im Osten mächtig unter die Räder gekommen, hat in Sachsen und in Brandenburg sogar nur weniger Stimmen geholt als die Tierschutzpartei. Unter 1% jetzt in Brandenburg. Bei der neuesten der drei Wahlen hat sie sogar nur ein paar Stimmen mehr gehabt, als es ungültige Stimmen gab. Peinlich, lächerlich, desaströs. Die FDP war im Osten noch nie stark, muss man dazu sagen. So schwach, so schwach war sie allerdings auch selten. Und da die Wahlen auch Wahlen über die Ampel waren, über die Bundespolitik, an allen Nachwahlbefragungen war klar aus den Daten erkennbar, dass die Wahlen als Denkzettel an die Ampel interpretiert wurden von den Wählenden und dass Bundespolitik sogar eine wichtige Rolle gespielt hat als die konkrete Landespolitik, muss die FDP sich fragen, ja, was ist denn eigentlich los mit uns? Hinzu kommt auch die letzte Bundesumfrage, die es gab, die neueste INSA-Umfrage. Ziemlich bitter für die FDP. Die kommt nur noch auf 3,5%. Ist also jetzt mittlerweile ungefähr so weit von der 5%-Hürde entfernt, wie die Linke es ganze Zeit war. Die ist sogar laut der neuesten INSA-Umfrage auf 2,5% abgerutscht. Nochmal ein ganz eigenes Thema, eine ganz eigene, noch viel größere Problemstellung für sich. Spätestens jetzt nach der Brandenburg-Wahl hat man das Gefühl auch, es wird ernst bei der FDP. Selbst Christian Lindner, nicht mehr nur noch Wolfgang Kubicki, droht mit dem Ampel aus in seiner unnachahmlichen Manier nach dem Motto, wenn wir jetzt in Sachen Haushalt, Migration und wirtschaftliche Entwicklung nicht mehr nach vorne kommen, dann ist es auch mutig, hat er gesagt, eine neue Dynamik zu entfachen. Und das kann ja nur bedeuten, wir lassen die Ampel platzen und die Leute ein bisschen früher wählen als nächstes Jahr im Herbst. Wolfgang Kubicki keilt ja sowieso nach jeder Landtagswahl aus und zählt die Ampel an. Der hat sowieso keinen Bock mehr darauf, das ist nichts Neues. Dass diese Töne allerdings von Christian Lindner kommen, ist schon neu, muss man ehrlich sagen. Und im SPD-Parteivorstand gibt es eigentlich spätestens seit dem Sommer eine Übereinkunft, dass man sagt, solange es noch Fortschritt gibt, solange wir in Ampel noch Sachen umsetzen können, vor allem wirtschaftliche Reformen, solange bleiben wir drin. Diese Solange-Klausel funktioniert eigentlich auch im Moment noch, denn wie ich neulich im Geld für die Welt-Newsletter erklärt habe, gibt es jetzt bald eine Steuersenkung, den Abbau der kalten Progression, bei dem die FDP sich durchgesetzt hat und insbesondere ihr Klientel, die Gutverdiener, ganz klar bevorteilt. 515 Euro für Single-Gutverdiener, 115 Euro für Normalos. Das ist das, was die Ampelsteuerpläne bewirken. Ich habe erklärt, wie das passiert, was das je nach Einkommenssituation konkret bedeutet und was die bessere Alternative gewesen wäre. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne mal aus. Und ich habe auch die Wahl in Brandenburg analysiert. Das auch gerne mal auschecken ist für die FDP und vor allem für die Wahlerfolge der anderen. SPD beispielsweise, ganz interessant. Link dazu ist eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Und da wir jetzt schon über Christian Lindner gesprochen haben, will ich eine Sache mal vorweg schicken. Ich mopper ja häufig hier über Krischi. Na, ist ja auch schön und gut, das Finanzminister, liegt in der Natur der Sache, dass ich häufig über ihn mopper, meckere, schimpfe. Aber man muss sagen, Christian Lindner ist erstens ein begnadeter Rhetoriker und zweitens heißt das nicht, dass ich es für gut hielte, wenn die FDP wirklich in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Die FDP ist mir deutlich sympathischer als eine Merz-CDU, weil die FDP gewisse Themen, liberale Themen schon noch deutlich nach vorne stellt. Eigentlich. Davon kommt sie ab, wenn sie jetzt auch sich zum Beispiel auf einen knallhart Kurs in der Asylpolitik versteift, dann spielt sie eigentlich mehr CDU und AfD als eine klassische FDP. Aber wenn man zum Beispiel ins FDP-Steuerprogramm guckt, wenn es darum geht, das Steuersystem zu vereinfachen, Bagatellsteuern zu streichen, dann ist das, wo die FDP eine absolute Daseinsberechtigung hat und wo sie Positionen besetzt, die sonst keiner so besetzt. Das bedeutet nicht, dass ich eine FDP bei 30% haben möchte, aber ihren Einfluss im Bundestag, in der Opposition immer wieder darauf hinzuweisen, wäre schon gut. Auch andere Themen bei Bildung, bei Digitalisierung, da hat die FDP ja den einen oder anderen Punkt. Oder gesellschaftspolitisch, ja, ist sie mir auch deutlich näher als die CDU, aber nur wenn man nimmt, was sie im Wahlprogramm stehen hat, nicht unbedingt, wie sie sich jetzt radikalisiert und meint, auch die AfD in vielen Sachen kopieren zu müssen. Das finde ich fürchterlich. Will also nur vorwegschicken, alles, was jetzt gleich an Analyse kommt, geht nicht von dem Standpunkt aus, die FDP ist die schlimmste Partei überhaupt und sollte raus. Das sowieso trifft nur für die AfD zu. Sondern es ist ein differenziertes Bild. Und ich will mich auch hineinversetzen in Christian Lindner, in einen FDP-Wähler, um zu verstehen, ja, warum kommt da denn eigentlich nichts bei rum? Denn ich finde, Christian Lindner macht als liberaler Finanzminister ziemlich viele Fehler, weil er keine liberale Finanzpolitik durchsetzt. Ja, jetzt bei der kalten Progression, wie eben hier im Newsletter gezeigt, da hat er sich mal durchgesetzt. Aber echte Steuersenkungen, echte Steuerentlastungen, weniger Leute, die beispielsweise eine Steuererklärung machen müssten, ja, all das gibt es nicht. Das, was man von einem liberalen, einem FDP-Finanzminister eigentlich erwartet, stereotypisch meinetwegen, setzt er nicht um. Und das kann er nicht umsetzen, weil er lieber sich rigide zeigt in Sachen Sparen und Schuldenbremse. Christian Lindner tritt eher als Sparkommissar auf, gibt eher den Wolfgang Schäuble Leid als tatsächlich einen liberalen Finanzminister, der die Schuldenbremse auch mal biegt, um Steuersenkungen, Steuervereinfachungen, Bagatellsteuern streichen, Mehrwertsteuern runter, Pauschbeträge, Freibeträge deutlich erhöhen, um weniger Steuerfälle zu schaffen, all das durchzusetzen. Das schafft Christian Lindner eben nicht. Das halte ich für eine große Verfehlung. Wir hören aber mal, was die Kollegen von die da oben über die Rolle von Christian Lindner so sagen.
Aber lasst uns mal auf den nächsten Grund schauen. Geht doch mal raus auf die Straße und bittet random Leute, euch einen Politiker aus der FDP zu nennen. Ich wette mit euch, dass der Großteil der Menschen Christian Lindner nennen wird. Das ist jetzt aber auch nicht so ein krasser Hot-Take. Zugespitzt kann man sagen, für viele ist Christian Lindner aktuell quasi die FDP. Und so ein
Seit 2013 ist es, glaube ich, mittlerweile 11 Jahren führt er den Laden auch. Ne? Also im Vergleich zu allen anderen Parteien, wo die Parteiführung permanent wechselt, ob SPD, ob CDU, ob Grüne, ob Linke, wirklich besonders, dass die FDP so lange an Christian Lindner festhält und natürlich super abhängig von ihm ist. Er ist das Aushängeschild, er ist der beste Rhetoriker, er hat den wichtigsten Job, Finanzminister, und ist damit auch ganz klar derjenige, der mit den anderen Chefs Scholz und Habeck verhandelt, wenn es sein muss.
Aushängeschild kann nice sein, solange es halt läuft. In der FDP hat Christian Lindner nach wie vor viel Rückhalt. In den Beliebtheitswerten sinkt er aber deutlich ab. Im Februar dieses Jahres hat er im ZDF Politbarometer sein niedrigstes Umfrageergebnis kassiert. Aber auch im Deutschland-Trend von Anfang August schneidet Lindner schlecht ab. 68% der Befragten sagen, sie sind nicht zufrieden mit seiner Arbeit. Und für viele gilt eben nach wie vor, Lindner gleich FDP. Ist das auch ein Grund für das katastrophale Abschneiden in Sachsen und Thüringen?
Also natürlich, in der Öffentlichkeit nimmt man vor allem Christian Lindner wahr. Er ist Parteivorsitzender, er sitzt an dieser Schaltstelle im Kabinett als Bundesfinanzminister.
Er hat also die Strippen in der Hand. Aber auch der Tag von Christian Lindner hat eben nur 24 Stunden. Und zusätzlich ist er noch der Parteichef der FDP. Das sind eben zwei Vollzeitjobs gleichzeitig. Bei den Grünen zum Beispiel geht sowas überhaupt nicht. Da gibt es eine strikte Trennung und das steht sogar in der Satzung der Partei. Wer Teil der Bundesregierung ist, darf die Partei nicht weiter führen. Als Robert Habeck und Annalena Baerbock ins Kabinett von Scholz eingezogen sind, wurde die grüne Parteispitze mit Ricarda Lang und Omid Nuripur neu besetzt. Wir haben dazu mit dem jüngsten ostdeutschen Bundestagsabgeordneten Philipp Hartwig aus Sachsen gesprochen.
Wenn einer es schafft, mehrere Jobs an einem Tag auszufüllen, dann ist das Christian.
Aber er sagt auch,
uns ist bewusst, dass unser Ergebnis extrem damit zusammenhängt, wie wir auch im Bund dastehen, wie auch die Koalition gesehen wird.
Trotzdem hat er nach wie vor Vertrauen in seinen Chef.
Und ich glaube auch, dass weiterhin Christian Lindner der richtige Mann ist.
Aber wie sieht es eigentlich neben Christian Lindner aus? Man könnte ja den Eindruck kriegen, dass Nachwuchs in der Partei kaum eine Rolle spielt.
Christian Lindner ist im Bundeskabinett nach wie vor einer der Jüngeren. Da sieht man noch gar nicht dass die Notwendigkeit, quasi einen Nachfolger aufzubauen, was natürlich immer ein Problem ist. Irgendwann braucht man mal die Nachfolger.
Also die FDP ist enorm abhängig von Christian Lindner. Und in was für ein Tief.
Wobei ich finde, dass wenn man jetzt mal auf Talkshows guckt, ja auch Christian Dürr als FDP-Fraktionsvorsitzender eine sehr prominente Rolle spielt. Aber auch er ist eher jemand, der Nein sagt zu allem, der Sinnbild und Gesicht dieser Blockadepolitik der FDP ist. Und das hat auch damit zu tun, dass die FDP insgesamt nicht mehr als Gestaltungspartei wahrgenommen wird, sondern eben als Blockierer- und Blockadepartei. Und das ist ja das Gegenteil von dem, wofür die FDP Wahlkampf gemacht hat. Ja, also irgendwie Digitalisierung first, Bedenken second und dann kürzen sie das Digitalisierungsbudget zusammen. Davon bleibt nichts mehr über. Dann haben sie Volker Wissing als Verkehrs- und Digitalminister und bei ihm geht es irgendwie nur um die notleidende Bahn. Ne? Das ist fürs Image auch mega beknackt. Dazu die ganzen Skandale, das ganze Auftreten von Volker Wissing, ja, Katastrophe. Aber von denen mal abgesehen, gibt es, wie ich finde, schon, wenn es rein von der Performance, guten Nachwuchs. Johannes Vogel beispielsweise und Konstantin Kuhle, die haben auch einen gemeinsamen Podcast, wenn ich mich nicht irre. Die haben relativ viele Talkshow-Auftritte selbst auch, unterschiedliche Themen, unterschiedliche Schwerpunkte. Johannes Vogel insbesondere der mit der Aktienrente liberales Steckenpferd verbunden wird, der die stark gemacht hat. Was ich jetzt nicht besonders gut finde, ist für mich nicht die Rettung der Rentenfrage, aber, oder die Lösung der Rentenfrage, aber aus FDP-Sicht natürlich ein sehr populäres Thema. Gut, dass die das durchgesetzt haben. Das hätte allerdings auch deutlich größer sein können, wenn man sich beim Thema Schulden ein bisschen lockerer macht. Die Aktienrente geht nämlich ja sogar an der Schuldenbremse vorbei. Trotzdem haben sie sie sehr, sehr klein gemacht, mit nur 12 Milliarden, mit denen das Ganze jetzt anfängt. Das wird erstmal jetzt am Anfang 0,0 bringen. Ja, also es wird für die Leute keinen Unterschied machen, ob die FDP diese Aktienrente eingeführt hat oder nicht. Und das ist bei ganz vielen Themen, wie ich finde, ein Problem, dass sie auch jetzt diesen 49-Punkte-Plan bei der Wirtschaftsinitiative, das alles Sachen, die merkt man nicht sofort, die schieben die Wirtschaft nicht an. Eine FDP, die nicht für weniger Bürokratie, Steuersenkung und wachsende Wirtschaft steht, ja klar kommt die bei ihrem Klientel nicht an. Aber Thema Nachwuchs würde ich sagen, Johannes Vogel und Konstantin Kuhle sollte man da auf dem Schirm haben.
Man fallen kann, wenn auf einmal die Identifikationsfigur wegbricht oder wenn ihre Politik auf einmal nicht mehr populär ist, das hat die CDU ja mit Angela Merkel schon bitter spüren müssen. Und der Auftritt von Lindner und der FDP in der Ampel, der kommt aktuell eben auch nicht gut an. Mit dem Spruch, nie gab es mehr zu tun, ging die FDP zur Bundestagswahl 2021 an den Start und forderte damit einen Neustart im Land. Deutschland müsse moderner, digitaler und freier werden. Sie selbst hat sich damals als Stimme des Fortschritts und der Freiheit beschrieben. Der Aufruf, werden wir das Land, das in uns steckt. Ähnlich 2017 mit dem Slogan, denken wir neu. Und nicht nur Deutschland sollte resettet werden, auch die FDP hatte sich damals ein neues Image inklusive eines neuen Designs verpasst. Die Partei wollte zeigen, wir sind jung und dynamisch. Vorher sah sie halt eher aus wie dein Bankberater. Geredet wurde damals von einem progressiven Liberalismus. Manche haben auch von einer Art Sozialliberalismus gesprochen. Mit Forderungen.
Ich glaube, damit könnte die FDP viel mehr punkten. Man hat es bei der Bundestagswahl 21 gesehen, da sind die auch bei den Jungen extrem gut angekommen. Das ist der Way to go und nicht dieses Kopieren von AfD und CDU, um die noch krasseren Neoliberalen zu sein.
Wie mehr Gerechtigkeit in Bildung, mehr Wohnraum durch sozialen Wohnungsbau und sozialen Innovationen wie dem sogenannten Midlife-BAföG machte sich die FDP bei vielen beliebt. Und auch moderne Themen wie die Digitalisierung haben im Wahlkampf gezogen.
Digitalisierung ist kein Nebenthema. Digitalisierung ist das Überlebensthema.
Naja, nu, das Problem war dann halt, sobald man 2021 in Regierungsverantwortung war, war der Drive spürbar raus. Denn obwohl Volker Wissing sogar als Minister für Digitales zuständig ist, geht das Ganze bis heute sehr schleppend voran. Erst kam die deutsche Digitalstrategie sehr langsam ins Rollen und dann gab es auch noch krasse Kürzungen im Haushalt. Von 377 Millionen auf 3,3 Millionen wurde das Digitalbudget gekürzt.
Bitter.
Digitalisierung first sieht irgendwie anders aus. Wenn es nach Ursula Münch geht, kann das Bundesministerium aber tatsächlich gar nicht so viel dafür. Das Thema ist nämlich saumäßig komplex.
Und das kann eben die Bundespolitik im Grunde fast überhaupt nicht regulieren oder vorgeben oder in die Gänge bringen. Da ist man ganz stark angewiesen, einerseits natürlich schon auch auf die Bundesnetzagentur, dann aber eben vor allem auf die Länder angewiesen und auf die Kommunen angewiesen. Also dieses Thema, gerade Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, das ist der pure Horror.
Trotzdem ist es eben ein Thema, mit dem die FDP prominent an den Start gegangen ist und was sie jetzt nicht wie angekündigt umsetzen kann. Das merken auch die Wählerinnen und Wähler. Niemanden interessiert, wie schwer die Umsetzung ist, vor allem nicht die flüchtige Wählerschaft der FDP.
Die, wenn sie sieht, es läuft nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Die FDP macht ja doch nicht diese schnelle Digitalpolitik. Die FDP bremst die anderen Partner in der Bundesregierung aus. Das ärgert zumindest diesen Teil der Wechselwähler.
Aber es ist noch...
Ich glaube nicht, ehrlicherweise, dass Digitalisierung da jetzt so ein Megathema spielt, weil die Leute das in ihrem Alltag jetzt nicht unbedingt immer so direkt merken. Insbesondere wenn es um die Digitalisierung der Verwaltung geht. Klar, so, wenn es um neuen Perso geht oder sonst was, ja, da hat man da mal kurz mit zu tun. Aber man glaubt ja nicht, dass die CDU es besser hinkriegt und kleine Fortschritte gibt es. Deswegen, das würde ich nicht sagen, ist der Grund, warum FDP-Wähler jetzt wieder zur CDU gehen. Mein Take.
Dollar. Statt wie angekündigt Dinge voranzubringen, fällt die FDP immer wieder durch das Gegenteil auf.
Also die Schwierigkeit für die FDP ist, dass sie inzwischen ganz stark dieses Etikett der Blockiererpartei an sich haften hat. Und dass sie damit natürlich kein besonders attraktiver Koalitionspartner mehr ist.
Im Prinzip folgt eine Blockade auf die nächste. Ob jetzt bei der Kindergrundsicherung, beim Lieferkettengesetz oder beim Bürgergeld, die FDP stellt sich quer.
Ja, noch mehr, ne? Also wir haben die Mietpreisbremse, wir haben gerade das Tariftreuegesetz, da gibt es ganz, ganz viel. Wir haben das Ende der E-Auto-Kaufprämie beispielsweise, was an der FDP gescheitert ist. Also bei sehr vielem. Wir haben auf EU-Ebene dann das Thema E-Fuels, Neuzulassung, Verbrenner, Flottengrenzwerte. Also bei ganz vielem ist die FDP dann immer plötzlich wieder dagegen.
Quer. Dabei will ich gar nicht sagen, ob sie bei einem Thema recht oder un.
Und aus Koalitionssicht ist das erfolgreich. Also die FDP setzt da viel durch, indem sie vieles, was jetzt, wenn wir zum Beispiel das Thema Mietpreisbremse nehmen, ist ein Thema für SPD und Grüne, insbesondere für die SPD, steht im Koalitionsvertrag. Für die FDP ist das eher eine Niete, weil Mietpreisbremse, das ist ein Eingriff in den Markt, so, den hat man natürlich nicht so gerne. Marco Buschmann als Justizminister hat da die federführende Verantwortung. Die Idee war am Anfang, das möglichst schnell umzusetzen, damit die Wähler sich dann nicht mehr dran erinnern. Jetzt hat man so lange blockiert, so hart mit der SPD im Clinch, schafft vielleicht, dass die Kappungsgrenze nicht reduziert wird und es vielleicht nur bis 28 verlängert wird und nicht bis 29, wie es im Koalitionsvertrag steht. Nur das ist ja nichts, was die Wähler der FDP quittieren. Die quittieren nicht, wenn die FDP Sachen von SPD und Grüne blockiert und dann so ein halbgarer Kompromiss kommt, ja, sondern die würden quittieren, wenn die FDP ihre eigenen Themen durchsetzt. Und davon gibt es dann zu wenig, was nicht daran liegt, dass SPD und Grüne das verhindern, sondern insbesondere das Thema Schuldenbremse. Ja. Sogar der Chef vom Institut der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, der hat ja einen Gastbeitrag geschrieben, die Schuldenbremse ist eine Steuersenkungsbremse und damit die FDP angeklagt. Und ich glaube, er hat recht. Vor kurzem gab es noch diesen Kommentar in der Süddeutschen von Ulrich Schäfer, den ich sehr gut fand. Und zwar bemängelt auch er Lindners Annahme, er könne als Sparkommissar glänzen, hat sich als Trugschluss erwiesen. Nein zum Heizungsgesetz, nein zum Bürgergeld, nein zur höheren Kreditaufnahme. Nichts scheint der FDP wichtiger zu sein als die Schuldenbremse. Aber damit beraubt sich die FDP auch der Möglichkeit, die Steuern zu senken und so die lahme Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Bei den Wählern würde dies weit mehr nutzen als der Etat-Rigorismus. Und da würde ich zustimmen.
Unrecht hat, aber sie stellt sich halt immer wieder gegen die Koalitionspartner.
Um es mal konkret zu machen, ne? Man stelle sich vor, die FDP hätte sich vorgenommen und durchgesetzt, dass der Arbeitnehmerpauschbetrag verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht wird, was auch immer. Ja, es hätte bedeutet, Leute müssen nur noch eine Steuererklärung abgeben, wenn sie Werbungskosten haben, die da drüber liegen. Die meisten Leute haben aber nicht Werbungskosten, die da drüber liegen. Das müssen schon die absoluten Megapendler sein. Heißt, rund 20, schon bei einer Verdreifachung des Arbeitnehmerpauschbetrags geht die Steuergewerkschaft davon aus, dass 20 Millionen Menschen, 20 Millionen Arbeitnehmer, die typischerweise eben nur Lohnsteuer zahlen und dann ihre Werbungskosten an Weiterbildung und Pendeln und Homeoffice-Tagen und so weiter einreichen, die keine Steuererklärung mehr hätten machen müssen. Das heißt, man hätte die Finanzämter entlastet, man hätte die Leute, 20 Millionen Menschen von der lästigen Pflicht, Belege aufbewahren, Steuererklärung abgeben, an alles denken, erlöst. Und auch noch bei der Einkommenssteuer entlastet. Wenn das kein FDP-Banger ist, was dann? Ja? Oder Bagatellsteuern zu streichen. Ne? Da hätte die FDP sich im Wahlkampf immer wieder hinstellen können und sagen, wir haben 40 Steuern in unserem Steuersystem, wir sind angetreten und haben davon 10% aller Steuerarten gekürzt. Wir sind angetreten und haben 20 Millionen Menschen von der lästigen Pflicht, eine Einkommenssteuererklärung zu machen, wo die eh nur ein kleines bisschen was von zurückbekommen immer. Ich glaube, 1.000 Euro im Schnitt sind die Entlastung. Viele kriegen noch deutlich weniger. Wo wir einfach sagen, nee, da können wir uns das Erbsenzählen nicht leisten. Das ist unnötiges Klein-Klein. Da haben wir hohe Freibeträge, um die Leute zu entlasten. Oder selbst bei der Erbschaftssteuer hätten sie hingehen können und sagen, wir haben die Freibeträge erhöht. Die wurden seit, ich glaube, 2009 nicht mehr angepasst. Obwohl mittlerweile die Preise deutlich gestiegen sind, es gibt immer mehr Fälle. Wir haben die Freibeträge erhöht, um weniger Steuerfälle zu schaffen. All sowas, ja? Faire, populäre Steuerpolitik, liberale Steuerpolitik, die man hätte durchsetzen können. Mit blockieren, blockieren, blockieren bei den anderen geht das aber nicht. Da sagen die natürlich auch bei sowas nicht zu. Ne? Also man hätte viel mehr Deals machen können, auch als FDP, wenn man sagt, gut, wir machen mit euch die Kindergrundsicherung, ist in Ordnung. Oder wir erhöhen einfach Kindergeld und Kinderzuschlag deutlich, ja, ohne neue Behörde und so. Das hätte man ja machen können. Wir schaffen dieses Bildungs- und Teilhabepaket ab, damit die nicht für 15 Euro x Anträge stellen müssen, sondern rechnen die einfach auf den Satz drauf. Alles okay, kriegt ihr SPD und Grüne. Ja, können wir noch verkraften, weil dann sagen wir, Kinder sind unsere Zukunft und all sowas, ja, alternde Gesellschaft, da will man auch als FDP was dafür tun. Gleichzeitig kriegen wir aber die Zusage, Bagatellsteuern zu streichen und den Arbeitnehmerpauschbetrag zu erhöhen. So, warum macht man nicht solche Deals? Ja? Am Ende, weil die FDP meint, sie könnte sich mit Knallhartkurs in der Asylpolitik und in Sachen des in Fragen des Bundeshaushalts profilieren. Es ist ein Fehler.
Wenn es nach Ursula Münch geht, hat das unterschiedliche Gründe. Ein Thema für die Differenzen, das ganz vorne steht, ist aber immer wieder Geld.
Auch die Union gibt gern Geld aus und die Sozialdemokraten und die Grünen ohnehin. Und die FDP hat sich eben ja ins Wahlprogramm immer schon hineingeschrieben, dass sie fürs Geldsparen sich einsetzt, dass sie keine Steuern erhöhen möchte.
Das wohl größte Streitthema ist dabei wohl die, Achtung, Trigger Warning, ihr könnt es wahrscheinlich nie mehr hören, Schuldenbremse. 2009 wurde die Schuldenbremse ja im Grundgesetz verankert, um die Kredite, die der Staat aufnehmen darf, zu begrenzen und damit dauerhaft eine stabile Finanzpolitik zu sichern. Das Problem der Schuldenbremse ist, egal wofür Geld ausgegeben wird. Und manchmal sind Investitionen eben nötig. Deshalb wird die Schuldenbremse auch von manchen Ökonomen als zukunftsfeindlich kritisiert.
Ja, das bin ich. Hier sehe ich mich. Danke, sehe ich mich. Übrigens, die da oben haben ein ganz gutes Video zur Schuldenbremse gemacht. Hier, so riskant ist Lindners Kurs für dich. Gute Schulden, schlechte Schulden. Oh, und ich war auch mal zu Gast bei die da oben. Da ging es ums Thema Aktienrente. Packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung.
Also viele Unternehmen und auch unternehmensnahe Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, ja, die Schuldenbremse soll nicht komplett aufgelöst werden, aber sie sollte zumindest ja angepasst werden.
Vor allem, wenn es um Sachen wie Gebäudesanierung, Bahnmodernisierung oder Erfindung gegen den Klimawandel geht, braucht man erstmal Geld. Die FDP rückt aber keinen Millimeter von der Schuldenbremse ab.
Das Interessante ist, dass...
Kein Millimeter würde ich übrigens nicht sagen, weil sie ja ziemlich vieles nutzen, um die Schuldenbremse zu umgehen. Darlehen an die Bahn, Eigenkapitalerhöhungen an die Bahn, Sondervermögen, Bundeswehr. Also da passiert schon einiges, aber eben nicht genug. Und diese ganzen Modelle kann man nicht nutzen, um beispielsweise die Steuern zu senken.
Das ja auch ein Bereich ist, wo auch die Klientel der FDP eigentlich zumindest teilweise auch andere Wünsche artikuliert. Also da gibt es einen gewissen Widerspruch dann auch zwischen der FDP und einem Teil ihrer Stammwählerschaft. Aber darauf hat man sich festgelegt.
Im Umgang mit der Schuldenbremse steht die FDP also vor einem Dilemma. Sie kann es bei einem zentralen Thema nicht allen ihrer Wählerinnen und Wähler recht machen. Tatsächlich haben selbst in der Union schon wichtige Leute signalisiert, dass sie bei der Schuldenbremse Reformbedarf sehen, unter anderem so einige Ministerpräsidenten. Die FDP aber bleibt beim kategorischen Nein. Dabei argumentieren viele, dass Schuldenmachen für die kommenden Generationen eben nicht nur daran gemessen wird, was auf dem Konto liegt, sondern auch, ob es im Land funktionierende Infrastruktur gibt und dass einem die Bahnschienen und Brücken nicht vor Altersschwäche einbrechen. Und die kommende Generation? Das seid eben ihr.
Und damit sind. Und ich würde sogar noch sagen, dass es eben auch auf dem Konto vorteilhaft ist, denn die Schulden des Staates sind ja Gelder, die der Staat ausgegeben hat, in die Privatwirtschaft hinein und von der bisher noch nicht wieder über Steuern oder Abgaben eingezogen hat. Die liegen also noch immer in der Privatwirtschaft auf Konten und machen diese reicher. 2,5 Billionen Euro Staatsschulden beim Bund der Steuerzahler sind eben 2,5 Billionen Euro private Netto-Geldvermögen, die auch vererbt würden. Jetzt interessiert mich, was denkt ihr? Was ist euer Fazit? Ich würde sagen, die FDP hat sich als Blockade- und Blockiererpartei um ihr eigenes Image gebracht. Sie hatte wirklich wichtige Ministerposten, Bildung, Finanzen, Verkehr, wo man hätte was reißen können, aber am Ende nicht viel gerissen hat. Auch Christian Lindner, wenn er jetzt sich auf die kalte Progression stürzt, die er jetzt ja nochmal abwendet und damit Gutverdiener beispielsweise um 500 Euro entlastet. Gleichzeitig gibt es ja ganz viele andere Belastungen, die Sozialbeiträge, die steigen, die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme und Gastronomiespeisen wurde letztes Jahr erhöht, die CO2-Preise wurden erhöht, die LKW-Maut wurde erhöht, also eine echte Entlastung ist das gar nicht, zumal ja bei der Einkommenssteuer es so ist, dass die kalte Progression, wenn man die jetzt verhindert, dann ist das eher 500 Euro Belastung, die nicht kommen und nicht 500 Euro echte Entlastung. Und wirklich liberale Finanz- und Steuerpolitik wurde eben nicht gemacht, wurde verpasst. Das halte ich für den Kardinalfehler. Also stagnierende Wirtschaft, keine wirklichen Steuersenkungen, stattdessen Abgabenerhöhungen durch die Hintertür. Ja, kein Wunder, dass damit ein Christian Lindner als FDP-Finanzminister enttäuscht. Auch wenn er gut reden kann. Ach ja, und dann ist dann natürlich noch die Frage, sollte die FDP die Ampel platzen lassen, ja oder nein? Ich glaube, das bringt der FDP nichts. Sie hat eine desaströse Regierungsbilanz als Blockierer. Das rechnet ihr keiner hoch an. Niemand glaubt, dass sie es in einer anderen Konstellation besser hinbekommt. Erst recht, weil ihr die Erfahrung mit Schwarz-Gelb 2009 bis 2013 ähnlich desaströs war, ähnlich voll mit Streit und Blockade und auch die FDP danach aus dem Bundestag geflogen ist. Das heißt, mit Blick auf 3,5% Umfragen, das hilft der FDP, glaube ich, nicht. Sie sollte lieber das letzte Jahr nutzen, um nochmal Schwerpunkte zu setzen und auch konstruktiv lieber darüber reden, was sie denn umgesetzt hat und was sie noch umsetzen will. Zum Beispiel Christian Lindner jetzt dieses Lindner-Depot als Alternative zur Riester-Rente, das wäre mal wieder ein klassisch liberales FDP-finanzpolitisches Thema. Das umsetzen, darauf konzentrieren und vor allem, meine Güte, die Wirtschaft auf Vordermann bringen. Denn die FDP braucht natürlich Wachstum, um von ihrer eigenen Klientel nicht ausgelacht zu werden. Wie seht ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr ein Like da lasst, Abo da lasst und die Glocke aktiviert. Videos gibt es dienstags, freitags und sonntags jeweils um 16 Uhr auf diesem Kanal. Recht einfach zu merken. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Macht's gut. Ciao, ciao.